Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Die Zeitungen ziehen eine erste Bilanz des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei, das seit Montag in Kraft ist. Daneben geht es unter anderem um den russischen Einfluss in Europa. Viel kommentiert wird auch das Lehrschreiben des Papstes zu Liebe und Sexualität. Die Irish Times aus Dublin spöttelt: Der Papst ist also ein überzeugter Katholik. Wer hätte das gedacht? Es war nie zu erwarten, dass Franziskus die Kirchendoktrin verändern würde, selbst wenn er es wirklich wollte oder könnte. Abtreibung, die gleichgeschlechtliche Ehe, Scheidung und Verhütung bleiben tabu. Einen neuen Akzent setzt Franziskus allerdings bei der praktischen Anwendung der Lehre. Für alle Sünder, zu denen sich der Papst auch selbst zählt, sind seine Worte ein Trost. Denn Priester sollen künftig nicht mehr eine dekadente Welt geißeln, ohne positive Vorschläge zu machen, wie man wahres Glück finden kann. Und sie sollen die persönlichen Umstände und das Leiden des Einzelnen beachten. Ganz nach dem Vorbild Jesu, der Mitgefühl für eine Frau zeigte, die beim Ehebruch ertappt wurde, erläutert die Irish Times. Der italienische Corriere della Sera aus Mailand spricht von, Zitat, einem Text, der die kirchliche Doktrin nicht ändert, aber neue Interpretationsspielräume eröffnet. In diesem Zusammenhang ist insbesondere Kapitel 8 der Ausführungen des Papstes interessant, in dem er von den sogenannten Irregulären spricht. Darin erklärt Franziskus, dass Geschiedene und Wiederverheiratete nicht exkommuniziert werden. El País aus Spanien sieht den Papst als Versöhner zwischen Konservativen und Progressiven in der Kirche. Es geht darum, einen Konsens zwischen unterschiedlichen Strömungen zu finden und eine Konfrontation zu vermeiden. Das Dokument wird daher auch nicht allzu konkret, beispielsweise in Bezug auf die Eucharistie für Geschiedene. Aber es ist weit genug gefasst, um einen Wandel in der Praxis zu ermöglichen, ohne die ganze Doktrin über Bord zu werfen. Auch wenn manche das Ganze für Kosmetik halten mögen, so könnte Amoris Laetitia doch zu einem sanften Richtungswechsel beitragen. Natürlich löst eine solche Suche nach Konsens auch Kritik aus. Langfristig ist sie der effektivste Weg, glaubt El País aus Madrid. Eine große Enttäuschung muss das Schreiben des Papstes für homosexuelle Menschen darstellen, hält die Neue Zürcher Zeitung fest. Die Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren kommt so gut wie nicht vor. Eine Angleichung an die Ehe lehnt der Papst klar ab. Die eigentliche Behandlung dieser Frage steht also noch aus. Dieses Thema gehört in Rom wieder auf die Tagesordnung, fordert die NZZ aus der Schweiz. Die slowakische Zeitung SME liest aus den Worten des Papstes dagegen ein größeres Verständnis für Homosexuelle und auch Geschiedene heraus. Die Mahnung, sie nicht zu beleidigen, nicht anzugreifen und nicht auszuschließen, ist nicht zu überhören. Das kommt einem Verbot katholischer Hate Speech gleich. Zudem verurteilt Franziskus Gewalt gegen Frauen. Er weist Praktiken wie die Beschneidung weiblicher Genitalien zurück. Es ist zwar paradox, dies aus dem Kreis von Männern in Soutanen zu hören, aber es verdient Anerkennung, unterstreicht SME aus Bratislava. In Kolumbien haben die obersten Richter den Weg für die sogenannte Ehe für alle freigemacht. Dazu schreibt El Tiempo aus Bogotá: Seit 2011 gilt ein gleichgeschlechtliches Paar in Kolumbien bereits als Familie. Gestern hat nun das Verfassungsgericht beschlossen, dass kein Richter mehr verhindern kann, dass Menschen desselben Geschlechts getraut werden. Kolumbien gehört damit zu den 23 Ländern auf der Welt, deren Gesetzgebung die Ehe für alle ermöglicht. Das ist ein historischer Schritt. Es ist aber kein Triumph von Schwulen und Lesben über traditionelle und religiöse Werte. Vielmehr ist es der Sieg einer ganzen Gesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, niemanden zu diskriminieren. Schließlich stehen die Anerkennung und der Schutz von Minderheiten seit 1991 in der Verfassung, erläutert El Tiempo aus Kolumbien. Seit knapp einer Woche ist das EU-Abkommen mit der Türkei in Kraft. In einer ersten Bilanz macht die Hürriyet Daily News aus Istanbul vor allem Fortschritte aus. Die Zahl der Geflüchteten, die die griechischen Inseln erreichen, ist drastisch gesunken. Und die Türkei will mit dem Bau von Schutzlagern entlang der Ägäis nicht nur das internationale Recht einhalten, sondern auch die Forderungen von Menschenrechtsgruppen erfüllen. Jetzt können Kanzlerin Merkel und andere EU-Spitzenpolitiker in der kommenden Woche guten Gewissens in die Stadt Kilis, unweit der Grenze zu Syrien, reisen und gemeinsam mit dem türkischen Regierungschef Davutoğlu ein neues Flüchtlingszentrum einweihen, heißt es in der Hürriyet Daily News, die in Istanbul erscheint. In der portugiesischen Zeitung Diário de Noticias ist zu lesen: Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn das Abkommen nicht zu einem Rückgang der Flüchtlingszahlen in Griechenland und Deutschland geführt hätte. Dennoch hat der Vertrag seine Schattenseiten. Solange es Bürgerkriege, gescheiterte Staaten und Terrorismus gibt, wird es Flüchtlingsströme geben. Die Menschen werden sich alternative Routen suchen. Zu den Profiteuren gehören die Schleuserbanden. Das Problem wird also weiter bestehen, vor allem solange es die EU nicht schafft, Asylanträge schneller zu bearbeiten und die humanitäre Lage in den Flüchtlingszentren in Griechenland zu verbessern, meint Diário de Noticias aus Lissabon. Politik ist die Kunst des Möglichen, hält der Schweizer Tagesanzeiger aus Zürich fest. Nirgends sieht man das derzeit besser als bei der Flüchtlingskrise. Der Deal der EU mit der Türkei ist ein Pakt mit einem ungeliebten Nachbarn, der zu Zwangsrückschaffungen führt. Dennoch ist er im Verbund mit der Direktaufnahme von Flüchtlingen die vernünftigere Alternative, als die griechischen Auffanglager vollends kollabieren zu lassen. Auch das Veto der niederländischen Bürger gegen das EU-Abkommen mit der Ukraine ist erneut Thema. Die russische Pravda sieht darin ein Zeichen für das Scheitern Europas. Aus dem Referendum kann man verschiedene Schlussfolgerungen ziehen, zum Beispiel, dass für die Ukraine im Europäischen Haus kein Platz vorhanden ist. Aber es stellt sich noch eine andere Frage: Was bedeutet die direkte Demokratie für die EU? In der Ukraine hat sie, wie wir wissen, zu einer Willkür der Banditen geführt. Soweit die Pravda aus Moskau. Die Washington Post sieht die Hand Moskaus hinter dem Erfolg der EU-Gegner in den Niederlanden. Das Referendum ist ein Beispiel dafür, wie die russische Regierung Abstimmungen in Westeuropa beeinflusst. Bereits zuvor gab es den Verdacht, dass Moskau extremistische politische Gruppierungen in der EU unterstützt. So lässt Kanzlerin Merkel ihre Sicherheitsexperten untersuchen, welchen Einfluss Russland auf deutsche Online-Medien hat. In Frankreich hat der rechtsgerichtete Front National Kredite von einer russischen Bank erhalten. In den Niederlanden bediente sich die Nein-Kampagne der Rechts- und Linksextremen direkt bei russischen Medien wie dem Fernsehsender Russia Today und der Propaganda-Webseite Sputnik. So die Washington Post. Für die Dernière Nouvelle d'Alsace verdeutlicht das Nein zu dem Abkommen dagegen den Verdruss der Bürger über die EU und ganz besonders einen Mitgliedstaat. Die EU-Institutionen gelten als verschlossen, belastet von Bürokratie und fern der alltäglichen Sorgen. Zur großen Befriedigung einiger Parteien, deren Anti-Europa-Haltung vor allem dazu dient, nationale Interessen zu befriedigen. Zu dieser populistischen Sturzwelle kommt ein wachsendes politisches Ungleichgewicht innerhalb Europas, wo nur eine Stimme zu zählen scheint. Die Deutsche, bemängeln die Dernière Nouvelle d'Alsace. Damit endet die internationale Presseschau. Redaktion Stefanie Lob, Sprecher Judokus Krämer. Und Sie können unsere Presseschau nachlesen und nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de.